Hallo, hier spricht der Daniel zu einer kurzen Folge zum Follow-up-Marie. Ich habe den Film Die Zwölf Geschworenen gesehen, Spitzenfilm. Aber da spreche ich gleich drüber. Erst geht es mal wieder ein bisschen um Feedback. Und zwar zu unserer Folge zu den letzten Glühwürmchen, da hat sich eine schöne Diskussion ergeben, das würde sämtliche Rahmen hier jetzt sprengen, das alles vorzulesen. Deswegen geht ihr da einfach auf www.spätfilm.de zu der entsprechenden Folge und beteiligt euch an dieser Diskussion. Aber den Kommentar trage ich mal zumindest auszugsweise vor, stellvertretend, und zwar von Marius, der sich zum ersten Mal gemeldet hat. Hallo Marius, wenn ich das zumindest richtig im Blick habe. Er schreibt, ich persönlich setze mich gerne Filmen aus, die mich in totale Katharsis versetzen. Leider schaffen das nur sehr wenige Filme. Gibt aber, glaube ich, nicht viel davon. Und wenn, bleiben sie so im Untergrund, dass sie nicht in meine Wahrnehmung ploppen. Ich empfand die letzten Glühwürmchen auch ziemlich gut, allerdings hat er es nicht geschafft, mich zum Heulen zu bringen. Vielleicht war das nicht so mein Tag. Empfehlungen gerne. Er sagt, welche Filme ihn da besonders berühren sind Lilia Forever und Waltz with Bashir. Und bei unserer Aufnahme zu den letzten Glühwürmchen, da hatte ja auch Patrick gefragt, noch nach anderen Filmen, wo ich dieses Gefühl hatte, so guter Film, möchte ich nie wiedersehen. Und Lilia Forever ist auf jeden Fall auch so eine, der in diese Kategorie fällt, wo ich am Ende fix und fertig war. Der Holger hat sich zu Das indische Tuch gemeldet und er schreibt, ich nehme an, dass man damals die erwähnten Slapstick- und Verfremdungseffekte eingebaut hat, um den Film die Schärfe zu nehmen und damit man keine Probleme mit Jugendschutz und Kirche bekam. Außerdem empfiehlt er uns, wenn wir uns nochmal mit einem Edgar Wallace-Film auseinandersetzen wollen, dass wir uns einen der späten Wallace-Filme als Kontrast anschauen sollen, zum Beispiel Das Gesicht im Dunkeln aus dem Jahr 1969. Und in diesem Zusammenhang bestätigt er auch nochmal die These, dass die Edgar Wallace-Filme einen Einfluss auf den Giallo hatten und empfiehlt dort eben Übergangsfilme wie Blutige Seide aus dem Jahr 1964, nicht Blutige Salbe, von Mario Bava, weiß nicht, und Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von 1970 von Dario Argento, den ich ja auch in der Folge zu Suspiria habe. Und zu der hat sich auch der Frank, ich weiß nicht, wie du ausgesprochen werden möchtest, auf Twitter gemeldet. Er schreibt, dass meine Kritik zwar durchaus nachvollziehbar ist, allerdings bekommt der Film von ihm allein durch die bombastische, albtraumhafte Atmosphäre die volle Punktzahl. Der Score ist übrigens von der Prog Rock Band Goblin, die schon viele Horror- und Argento-Filme noch gruseliger machten. Da lohnt sich das Reinhören in weitere Werke. Ah, da ich hier gerade ein Spotify-Abo abgeschlossen habe, werde ich da das mal nutzen, denn die Mucke, die hat es mir durchaus angetan. Ja, so viel zu eurem Feedback. Wenn ihr auch erwähnt werden wollt, wir freuen uns total gerne, total doll über Kommentare bei uns auf der Seite oder iTunes-Rezensionen. Denn ja, es ist einfach sehr schön zu wissen, dass man nicht in den leeren Raum reinspricht, sondern dass ihr uns zuhört und dass ihr euch Gedanken zu dem macht, was wir so sagen. Das ist immer cool. Aber jetzt komme ich zu Die Zwölf Geschworenen. Und um es nochmal zu erklären, hier, diese Kurzfolgen entstehen im Rahmen des Followberry und da geht es darum, Lieblingsfilme meiner Follower auf dem schönen Filmnetzwerk Letterboxd zu gucken. Und Die Zwölf Geschworenen ist ein Lieblingsfilm von Hoppety. Der Film stammt aus dem Jahr 1957 und Regie führte Sidney, und ich weiß nicht, ob er Lumet oder Lumet ausgesprochen wird. Ich habe gesehen, er hat tatsächlich auch Filme in Frankreich gemacht, aber seine insgesamte Filmografie lässt mich doch eher darauf schließen, dass er Amerikaner ist, deswegen wahrscheinlich Lumet oder so. Naja, der ist jedenfalls 2011 gestorben, der Mann, aber hat eine ellenlange Filmografie, hat 73 Credits als Regisseur in der IMDb, wobei er auch ziemlich viel Fernsehen, Fernsehfilme und Fernsehserien gemacht hat. Und hatte auch vor 1957, dem Erscheinungsjahr der Zwölf Geschworenen, schon einiges im Fernsehen gemacht. Dann eben die Zwölf Geschworenen als sein Kinodebüt. Es gibt eine sehr schöne Folge von der Wiederaufführung, wo sie zwei Versionen der Zwölf Geschworenen vergleichen. Und ich meine nämlich, es ist lange her, dass ich die Folge gehört habe, es ist schon eine ältere Folge, aber ich meine, dass die Zwölf Geschworenen zuerst auch ein Fernsehfilm von Sidney Lumet, ich weiß nicht, es erklärt mich auf, wie der Mann ausgesprochen wird. Jedenfalls von diesem guten Regisseur, dass das zunächst ein Fernsehfilm war und der dann später zum Kinofilm adaptiert war, und in dieser Folge haben dann hat die Wiederaufführung beide Versionen verglichen. Jedenfalls, 1958 folgte sein Film Stage Struck. Ich habe hier nur die Filme mit den höchsten Bewertungen auf IMDb. Ich könnte mal die Letterboxd-Bewertung stattdessen nehmen, aber die sind nicht so leicht einzublicken. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jedenfalls habe ich nur die genommen, weil, wie gesagt, ellenlange Filmografie. 1960, The Fugitive Kind. 1962, Long Day's Journey into Night. 1964, Der Pfandleiher. 1965, The Hill. 1973, Serpico ist ziemlich berühmt noch. Genau wie 1974, Mord im Orient Express. 1975 ist wahrscheinlich nach den Zwölf Geschworenen sein berühmtester Film. Entschuldigung, Hundstage mit nicht Robert De Niro, sondern Al Pacino in der Hauptrolle, glaube ich, zumindest jetzt gerade. 1976, Network ist auch sehr berühmt von ihm. 1981, Prince of the City. 1982, The Verdict ist auch noch einer der bekannten Filme. 1988, Die Flucht ins Ungewisse. In den 90ern hat er weiter Filme gemacht, aber die haben alle relativ maue Bewertungen. 2006 geht's dann wieder ziemlich hoch mit Find Me Guilty, genau wie 2007, Tödliche Entscheidung. Sein letzter Film wird auch noch relativ gut bewertet. Das Budget von den Zwölf Geschworenen lag bei $340.000. Und wir hatten ja jetzt hier schon den ein oder anderen Hitchcock aus den 50ern. Und der hatte in der Regel immer so ein Millionenbudget durchaus. Also Hitchcock selbst war jetzt, dessen Filme waren jetzt auch keine Blockbuster, war ja eh vor dem Blockbuster-System, aber es waren jetzt auch nicht die high-budgetiersten Filme, die Hollywood in der Zeit produziert hat, aber der hatte halt schon ordentliche Budgets, und entsprechend kann man sich vorstellen, 340.000 war ein ziemlich niedriges Budget, aber da der komplette Film bis auf eine Szene, auf zwei Szenen in einem Raum spielt, kam er da mit dem Budget durchaus aus. Die Besetzung in der Hauptrolle, das kann man wohl mit Fug und Recht so sagen, auch wenn es ein Ensemble-Film ist, spielt Henry Fonda den Juror Nummer 8, denn das ist ziemlich cool, die haben alle keinen Namen, sondern sind nur durchnummeriert. Ich kenne mich nicht so mit dem amerikanischen Rechtssystem aus, daher weiß nicht, ob die Jury, ob die Mitglieder sich nicht beim Namen kennen oder ob das jetzt nur ein Stilmittel für den Film war, um quasi die einzelnen Rollen tatsächlich ganz auf ihre Position zu reduzieren. Henry Fonda, das ist wieder so ein Fall von, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren, denn für mich war Henry Fonda jahrelang immer nur hier der böse schwarze Cowboy aus Spiel mir das Lied vom Tod, und dabei habe ich halt eben die quasi die Pointe dessen nie erkannt, denn das Berühmte von Spiel mir das Lied vom Tod war ja, dass Henry Fonda da mal den Bösewicht spielt, obwohl er immer die Guten gespielt hat sonst. Und dann habe ich dieses Jahr schon drei Filme mit Henry Fonda gesehen. Und ich finde den Mann so super. Der entwickelt sich zu meinem neuen Lieblingsschauspieler. Ich habe ja irgendwie Jack Nicholson in unserem Fragebogen, Bruce Fragebogen, angegeben. Die Folge könnt ihr euch gerne anhören. Das ist, wir möchten Sie zu einem Freigetränk Ihrer Wahl einladen, glaube ich. So haben wir sie genannt. Aber ich werde mir noch so ein paar Filme von Henry Fonda reinziehen und es ist gut möglich, dass der hier Jack Nicholson ablöst als mein Lieblingsschauspieler, weil ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Der ist jetzt, ich weiß nicht, ob er wirklich so ein guter Schauspieler ist, aber er hat unglaubliche so Leinwandpräsenz, unglaubliches Charisma. Finde ich spitze. Lee J. Cobb spielt den Juror Nummer 3, den großen Antagonisten von Henry Fonda. Jack Warden, den Juror Nummer 7. Das ist ganz lustig, er spielt da so einen Typen, der eigentlich gar keinen Bock auf diese Verhandlung hat und da schnell möglichst raus will und der ist noch ziemlich jung. Und wenn ihr Jack Warden aber mal seht, dann kennt ihr das Gesicht auf jeden Fall. Aber ihr kennt ihn als alten Mann. So, das ist so, der hat in tausenden einem Film den Opa gespielt. Der Juror Nummer 10 ist Ed Begley, auch einer, der die am intensivsten gegen den Juror Nummer 8 argumentieren. Juror Nummer 5 hingegen schlägt sich relativ früh auf die Seite von Henry Fonda und das ist Jack Klugman, auch noch ziemlich jung, der spielt, wird später berühmt, indem er dann Quincy spielt. Und erwähnenswert außerdem finde ich noch den Juror Nummer 1, der die ganze Diskussion leitet. Der wird gespielt von Martin Balsam, der auch den ein oder anderen großen Credit in seiner Karriere zu verzeichnen hatte. Das Genre ist ein Drama und ein Court-Drama, auch wenn man von der Verhandlung buchstäblich nichts sieht, außer dass die Abschlussworte des Richters, bevor sich die Jury zur Beratung zurückzieht. Und ein Kammerspiel, sagte ich schon, ganz wichtig. Und das Einspielergebnis des Films lag bei 1 Million, ich glaube nur in den USA. Also es war innerhalb von bescheidenen Dimensionen bewegt es sich. Also wieder Hitchcock, der Vergleich, der hat durchaus da zweistellige Millionenbeträge bei seinen Hits eingefahren. Aber immerhin hat der Film sein Budget verdreifacht. Also war durchaus ein Erfolg. Ja. Komme ich zur Handlung in 5 Sätzen und das kann man tatsächlich sehr kurz abhandeln. Wir steigen, wie gesagt, ein, als die Verhandlung schon vorbei ist. Es geht um einen Mord. Ein junger Mann soll seinen Vater umgebracht haben und die Jury, die 12 Geschworenen, ziehen sich zur Beratung zurück und der Fall scheint glasklar zu sein. 11 sind der Meinung, der Mann ist schuldig und einer, nämlich Henry Fonda, sagt nicht schuldig. Und sehr schön dann eben Juror Nummer 7. Und was machen wir jetzt? Und Henry Fonda antwortet darauf, now we talk. Und daraus besteht der ganze Film. Sie reden und sie reden und sie reden über diese Verhandlung bis, und das lasse ich spoilerfrei, sie am Ende zu einem Ergebnis kommen. Denn das ist Henry Fonda total wichtig. Sie, wenn der Junge verurteilt wird, dann kommt er auf den elektrischen Stuhl und er ist nicht mal von seiner Unschuld überzeugt. Er will nur nicht, dass nur weil alle da schnell wieder raus sind und alle sich so super sicher sind, einen Menschen in den Tod schicken, ohne zumindest einmal darüber gesprochen zu haben. Und deswegen stimmt er für nicht schuldig. Ja. Das ist ein richtig geiler Film. Es ist tatsächlich der beste Film, den ich bis jetzt in diesem Follow-Projekt gesehen habe. Und er kommt so zur richtigen Zeit. Falls ihr, sehr gut möglich, dass ihr das erst in Jahren hört, wir befinden uns im Februar 2017 vor. Nicht einmal 4 Wochen wurde Donald Trump vereidigt als Präsident der USA und lustig war so nach seiner Wahl hieß es immer, ja, seine Wähler haben ihn seriously, but nicht literally genommen, aber seine Gegner immer den Fehler gemacht, they took him literally, not seriously. Und stellt sich heraus, falsch, man muss ihn seriously and literally nehmen. So, er macht tatsächlich oder versucht zumindest in Bulldozer-Manie alle seine Wahlversprechen durchzusetzen. Und das sieht gerade richtig, richtig übel aus, was da an Nachrichten aus Amerika zu uns rüber schwappt. Und dann gucke ich diesen Film und habe diesen diesen Spruch aus, ist der aus Voll Normal oder aus aus dieser Fortsetzung von Vollnormal, den jedenfalls hier der immer zum Chaos Communication Kongress rausgeholt, der Spruch, endlich normale Leute. Denn in diesem Film, der ganze Film ist ein Plädoyer für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, und das ist auch etwas, was uns so abhanden gekommen ist, eben dafür, für in dubio pro reo, dafür, dass man erst eben nach dem Beweis seiner Schuld als schuldig anerkannt wird und dass man im Zweifel für den Angeklagten sein sollte. Und das macht der Film so großartig. Ich sag 2, 3 Sätze zur Kamera, die eben die dich so in den Film reinzieht, die ist wirklich schön, eben diesen, dass sie dieses enge Setting nimmt und trotzdem noch cinematisch erzählt, also filmisch erzählt. Ich habe das schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast erwähnt habe, aber ich mag die Before-Filme ganz, ganz gern, aber das Ding ist, das sind halt total dialogische Filme. Das heißt, die Kamera ist super passiv. Wir sehen den ganzen Zeit halt eben Jesse und Celine heißt der. Oh Mann, ich war als Teenager schon ein Riesenfan der Filme. Es ist eine Schande, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Jedenfalls, wir sehen die beiden, Julie Delpy und Ethan Hawke, die ganze Zeit diskutieren und die Kamera ist halt wirklich, stellt sich da komplett in den Dienst und macht nichts. Und hier ist das eben anders. Und wir haben die gleiche Situation, nur Männer am Reden und aber statt da irgendwie total passiv zu sein, wird halt sehr, sehr viel mit Kameraeinstellungen, mit Two-Shots, mit im richtigen Moment in die Totale zu wechseln, um uns ein Bild zu geben. Im richtigen Moment spricht dann immer ein Protagonist direkt in die Kamera, um wirklich dich in diese Diskussion reinzuziehen, so dass du ein Teil dieser Diskussion wirst. Ja, und ich finde es echt schön, dass also der Film ist eben ein Heldendrama für die Demokratie, für die Rechtsstaatlichkeit, für unseren liberalen Art zu leben. So in den 99% aller Filme in Hollywood, Dramen nicht, aber oft sind Heldendramen so, dass mit der Waffe der Konflikt gelöst wird. Und das ist hier nicht so. Hier haben wir einen Konflikt, wo die sich echt teilweise an die Gurgel gehen, so streiten sie sich über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten, aber eben alles nur mit Worten und das finde ich super. Und es gibt so ein paar, es gibt einfach starke Reden in der echten Welt. Ich meine, der Klassiker ist das hier.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. That one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Und als ich ein junger Mann war, 23 und im Studium steckte, hat mich auch sehr stark hier damals Joschka Fischer inspiriert da auf diese Münchner Sicherheitskonferenz, als er Rumsfeld ins Gesicht sagte, I'm not convinced. Das war auch so eine ganz großartige Rede für die Demokratie und für den Frieden damals.
Und wir verdanken den USA unsere Demokratie. Die USA sind unverzichtbar für Frieden und Stabilität, aber für Deutschland haben sie eine ganz besondere Bedeutung, weil wir uns von den Nazis nicht selbst befreit haben und weil wir unsere Demokratie ohne ihre Hilfe nicht aufgebaut hätten. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that.
Ja, man kann sagen, was man will über Joschka Fischer, aber das war einfach ein klasse Moment. So, der Mann ist sicherlich nicht unumstritten, aber diese eine Rede, die war einfach großartig. Und genauso wie es halt so diese Leuchtturmreden für Freiheit, für Frieden, für Demokratie im richtigen Leben gibt, so gibt es auch halt im Film so ein paar Sachen, die so ein paar ja Filme, die mich auch so in meiner liberalen freiheitlichen Auffassung geprägt haben. Ganz wichtig ist für mich da immer die Folge. Ich bin ein großer Star Trek Fan, bin aufgewachsen mit Star Trek und wichtig war da immer Captain Picards Rede für Rechtsstaatlichkeit, für Freiheit, für liberale Werte in der Next Generation Folge The Drumhead.
I question your actions, Captain. I question your choices. I question your loyalty.
You know, there are some words I've known since I was a schoolboy. With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably. Those words were uttered by Judge Aaron Satie as wisdom and warning. The first time any man's freedom is trodden on, we're all damaged.
Und ein anderer Film, der mich da auch sehr, sehr noch beeindruckt hat, ist der Film Amistad von Steven Spielberg. Der hat auch so ein ganz tolles Schlussplädoyer in einer Verhandlung um einen Sklaven geht es da. Und da hält eben Anthony Hopkins am Ende ein Plädoyer und das sprüht auch nur so von liberalen, demokratischem Gedankengut. Das ist auch super.
Saying, hey, would you stand up if you would? So everyone can see you. This man is black. We can all see that. But can we also see as easily that which is equally true? That he is the only true hero in this room. Now, if he were white, he wouldn't be standing before this court fighting for his life. If he were white and his enslavers were British, he wouldn't be able to stand. So heavy the weight of the medals and honors we would bestow upon him. Songs would be written about him. The great authors of our times would fill books about him. His story would be told and retold in our classrooms. Our children, because we would make sure of it, would know his name as well as they know Patrick Henry's. Yet if the South is right, what are we to do with that embarrassing, annoying document? The Declaration of Independence. One of its conceits. All men created equal, inalienable rights, life, liberty, and so on and so forth. What on earth are we to do this? I have a modest suggestion.
Ja, und ich weiß gar nicht. Ich werde gleich nochmal mich ein bisschen auf die Suche gehen. Vielleicht schneide ich euch hier auch noch einen Schnipsel rein. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die 12 Geschworenen so eine große Rede haben. Weil es sind eher die kleinen Momente. Es sind wirklich was ich schon sagte. So, was machen wir jetzt? Ja, now we talk.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. I was voting not guilty. 1, right. 11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are.
Boy, oh boy, there's always one.
So, what are we doing now?
I guess we talk.
Boy, oh.
Oder halt andere Sachen, die Henry Fonda immer wieder von sich gibt. Immer dieses, ich bin nicht davon überzeugt, dass der Mann hier unschuldig ist, aber ich will nicht, dass er zum Tode verurteilt wird, ohne dass ihr alle meine Zweifel ausgeräumt habt. Und deswegen versucht ihr mal bitte, mich zu überzeugen.
Then what do you want? I just want to talk.
Well, what's there to talk about? 11 men in here think he's guilty. No one had to think about it twice except you.
I want to ask you something. Do you believe his story?
I don't know whether I believe it or not. Maybe I don't.
So how come you vote not guilty?
When there were 11 votes for guilty, it's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.
Well, now, who says it's easy?
No one.
Well, just because I voted fast? I honestly think the guy's guilty. Couldn't change my mind if you talked for 100 years.
I'm not trying to change your mind. It's just that we're talking about somebody's life here. We can't decide in 5 minutes. Supposing we're wrong.
Supposing we're wrong. Supposing this whole building should fall down on my head. You can suppose anything.
That's right.
Und das sind einfach großartige Momente. Wie gesagt, ich schaue noch mal kurz, ob ich da noch was für euch finde. Aber wenn nicht, macht's auch nicht, weil ich gebe euch eine Hausaufgabe. Ihr schaut euch alle diesen Film an und seid ihr bestimmt genauso begeistert wie ich. Außerdem hätte ich gerne von euch in den Kommentaren zu dieser Folge Filme, wo eben großartige Reden gehalten werden, die euch begeistert haben und die irgendwie Einfluss auf euch und euer Gedankengut gehabt haben. Das würde mich echt interessieren. Ja, abschließend noch die Note. Der Film kriegt ganz klar 5 Sterne und ein Herz von mir. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder.